Karrieren im Motorsport ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast.
Hallo und willkommen bei Nix geschenkt, dem Podcast. Jemanden, der im Laufsport, im Sportklettern und am Montag in der Wüste erfolgreich war, nur als Rallyefahrer zu bezeichnen, stimmt einfach nicht. Diese Folge ist der erste von zwei Teilen des Podcasts mit Achim Mörtl. Wir haben früh am Tag den Podcast nach einer erlebnisreichen Anfahrt in Achims Porsche 911 GT3 RS im Almgasthaus Rostraten am Dobratsch aufgenommen. Die Vorbereitungen für den Tagesbetrieb sind im Hintergrund deutlich zu hören. Das stört die ganz besonderen Geschichten vom Achim aber überhaupt nicht. Wie kam er zum Rallysport? Wie kam er zum Rallyfahren und was braucht es außer dem Fahrtalent noch, um dort erfolgreich zu sein? All das und noch sehr viel Überraschendes mehr erzählt uns Achim Mörtl.
Hallo Achim, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, dass wir uns unterhalten können.
Gern.
Achim, warum ist Rallye für dich so wichtig und Rundstrecken nicht?
Ich glaube, das kann man nicht so sagen, ob es wichtig ist oder nicht wichtig ist, sondern das ist wahrscheinlich historisch oder von der Kindheit her bedingt, dass halt die Rallye-Fahrer, die halt in die 70er Jahre, wie ein Kind war, durch den Wald gefahren sind, halt vielleicht mehr Helden waren als die Rundstreckenfahrer. Und du hast halt irgendwann mal dann einen kindlichen Bezug gekriegt zu einem Sandro Monari oder dann auch einem Walter Röhrner, ja. Und das waren halt, das war halt für mich noch ehrlicher, was da durch den Wald fahren mit 150, 160 und mehr und über 3-4 Tage 600 Kilometer auf Druck fahren, ja. Und da habe ich halt mehr emotionale Bindung zum Rallysport aufgebaut. Und das hat sich halt dann im Laufe der Jahre halt weiterentwickelt.
Hast du als Kind Rundstreckenrennen auch schon gesehen?
Naja, Formel 1 war natürlich allgegenwärtig, ja. Also, das ist nicht so, dass ich sage, mir hat das nicht getaugt, ja. Aber der Rallysport war für mich als Kind greifbarer, ja. Da hat es eben die Karawankenrallye gegeben, wo ich hingehen habe können. Und Formelsport hat es halt nur im Fernsehen gegeben, in Kärnten, ja. Und natürlich, Niki Lauda, James Hunt, Gilles Villeneuve, das waren genauso Helden für mich, ja. Und das war damals auch so, dass auch im Rundstreckensport eigentlich die Konsequenz von einem Fehler sehr hoch war. Im Rallysport vielleicht noch höher. Aber wie gesagt, durch eine Karawankenrallye, durch eine Kärnten A3-Seen-Rallye, Lavantaler Mitternachtsrallye, wo ich dann als Kind da vor Ort war, war das für mich einfach greifbarer und somit auch näher bei mir als der Rundstreckensport.
Wann war es für dich klar, dass du selber sowas machen willst irgendwann?
Das weiß ich nicht, immer schon. Also in der Volksschule haben sie mich gefragt, was du werden willst. Und ein paar haben gesagt, sie wollen Feuerwehrmänner werden, gell, und Piloten und die Innovativeren wollten Astronauten werden. Und ich habe halt damals schon gesagt, ich will Rallyfahrer werden.
Wo kommt der Bezug zum Motorsport her? Waren das die Kindheitserlebnisse mit den Rallye-Besuchen oder gibt es jemanden, der die mitgenommen hat zu so Veranstaltungen?
Nein, es war schon so, dass es in Ferlach, wo ich aufgewachsen bin, eben das K-Team Ferlach gibt. Und die haben halt Rallyes veranstaltet, Skiörings. Damals hat es ja mehr gegeben. Damals ist ja auf die zugefahrenen Seen im Winter noch Skiöring gefahren worden. Also Skiöring-Trail-Veranstaltungen, Autocross auf der Holmburg, Karawankenrallye. Und da war der Onkel von mir Gründungsmitglied und der Großvater. Und da war dann auch Obmann von diesem Verein. Und dadurch war ich dann natürlich, wenn es irgendeine Veranstaltung gegeben hat, und wenn es nur so ein Rätselrallye war, gell, mit dem CB-Funk, was es damals gegeben hat, war ich da halt immer eigentlich dabei. Also wenn keiner meiner Vorfahren selber aktiv Motorsport betrieben hat, habe ich durch die Veranstaltungen, wo ich mitfahren habe können und mitgenommen worden bin, halt immer einen Bezug gehabt zum Sport. Und das war eigentlich allgegenwärtig in meiner Kindheit. Ja.
Hast du da selber mal mitfahren dürfen oder bei der Organisation was mitmachen dürfen?
Naja, glaube ich, irgendwas. Die Runden habe ich anzahlen können beim Autocross auf der Holmburg. Ich habe dadurch natürlich selber auch mit den Autos schon fahren können, bei den Strecken, beim Skihöring und so. Also da hat mal der Vater und dann in einem Fiat-Trittmann, ja, habe ich halt zwar Polsterlein reingekriegt, dass ich drüber gesehen habe über das Lenkradl. Aber so wie zumindest mit 8, 9 Jahren schon ein Auto bewegen können.
Also mit 8, 9 Jahren war der Einstieg wirklich selber, ein Auto zu fahren?
Ja, es war jetzt kein Einstieg, dass man sagt, das war jetzt geplant und methodisch aufgebaut, sondern Ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, dass ich ab jüngsten Jahren mit Mopeds in Garten umfahre, mit einem Buch Maxi. Ja. Da hat sich keiner aufgeregt, wenn ich eine Spuren gezogen habe. Oder eben später dann die Möglichkeit gehabt, eben bei solchen, im Vorfeld solcher Veranstaltungen, halt mit einer 125er Fantic Trail abzufahren, ja, oder mitzufahren, eben bei den Skierings mit den Autos dort ein paar Runden zu drehen.
Wie bist du dann zu Mittelstreckenlaufen, zu Sportklettern gekommen?
Es war so, dass ich von klein auf sehr sportiv war. Ja. Und das war halt auch wieder so, dass es im Ort eben einen Laufclub gegeben hat, die DSG Maria Elend. Und da kommst du dann halt irgendwann mal dazu. Also es war nicht so, dass ich jetzt sage, der Motorsport war zwar ständig ein Begleiter, aber ich habe das nicht aktiv gemacht. Gell. Also waren auch die Geldmittel nicht da, dass man mich mit 6 Jahren in ein Go-Kart setzt und man sagt, so der Busser Rennfahrer werden. Ja. Sondern ich habe 4 Jahre Judo gemacht, war ein Judo-Kärntner Meister, war dann im Laufen einer der Besseren in Österreich. Ja. Und dann der Sportklettern auch. Und das war halt immer der Antrieb von mir selber, als ich sage, wenn ich was mache, will ich es halbwegs vernünftig machen, sehr ehrgeizig immer gewesen. Und dann habe ich das halt ja, von Laufen zum Sportklettern, also es ist halt einhergegangen, so wie oft im Sport, mit einem Schulwechsel, gell, von einer Mittelschule in eine höhere Schule. Und dann hast du auf einmal einen anderen Kreis, ein anderes Umfeld und plötzlich war Laufen nicht mehr so interessant und es ist dann auf einmal das Klettern interessant geworden. Gell. Und habe da aber auch ein tolles Umfeld gehabt, wo ich mich gut entwickelt habe.
In welchem Alter war dann das ungefähr mit Judo, Mittelstreckenlauf, Klettern?
Judo, weißt du, da war ich noch in der Volksschule. Ja. Und das ist, glaube ich, bis zum 12. Jahr oder so gegangen. Dann ist es relativ nahtlos in ein Laufen übergegangen. Aber wenn man vorher schon selber laufen gegangen ist. Ja. Das war ja, damals haben wir nicht 358 Fernsehprogramme gehabt und ein iPad und 25 Handys, sondern da hat es wirklich Beschäftigung in der Natur geben. Gell? Und dann ist man halt selber auf den Berg gegangen oder was. Oder ich bin mit BMX-Radl, habe ich es auf den Berg aufgeschoben und bin mit dem BMX-Radl runtergefahren. Und das war halt dann eben die Leichtathletik und mit dem Schulwechsel, also sprich mit 15, 16, ist dann halt irgendwann mal dieses Klettern gekommen. Ja? Und ja, somit habe ich eigentlich bis zur Matura eigentlich sportlich immer viel getan.
Also in der HTL in Ferlach war dann Klettern das Dominierende?
Ja, das Dominierende, ja, eigentlich schon. Ja. Also ich war mehr im Klettergarten als in der Schule. Habe nur geschaut, dass ich bei diversen Schularbeiten und Tests anwesend bin, damit sie mir aufgrund der Fehlstunden notentechnisch nichts tun können. Gell. Weil wenn du alles 1er oder alles 2er ablieferst, können sie zwar jammern, dass du nicht ab bist, aber du kannst zumindest argumentieren, und das habe ich damals schon kennen, dass ich gesagt habe, nee, anscheinend schaffe ich trotz meiner geringen Anwesenheit den Stoff sehr gut, weil sonst hätte ich nicht sehr gute Noten.
Das heißt, die Schule war für dich nicht sehr anstrengend?
Nein, also gerade in der HTL, ich bin vorher humanistisches Gymnasium gegangen in Klagenfurt. Also da hast du ja gespült, also in die sprachlichen und logischeren Gegenständen. Ja. Und wenn ich halt nicht so gern gezeichnet habe, dann habe ich halt einen Deal gemacht mit einem, der nicht Deutsch kennen hat. Dann habe ich denen die Referate gemacht und er hat für mich die Zeichnungen gemacht. Und somit war es eine sehr gute Ausbildung hinten noch betrachtet. Also bin froh, dass ich HTL gegangen bin, aber zum damaligen Zeitpunkt Mittel zum Zweck, dass ich zu einer Matura komme.
Hat dir die HTL-Ausbildung später geholfen in der Motorsportkarriere?
Naja, ist klar, weil du einfach eine gewisse Ahnung gehabt hast, ein strukturiertes Denken, ein technisches Denken gehabt hast. Und dir natürlich die Leute jetzt, an, wenn wir von Rallysport reden, nicht irgendwelche Geschichten erzählen können, dass das oder das nicht geht, sondern du hast noch auch schon nachfragen können, ja, warum geht das nicht und warum geht das nicht. Und eigentlich sind dir das nur die und die Schrauben zum Aufmachen, damit ich eine Turbo ausbaue. Also es war eigentlich schon sehr, sehr hilfreich, auch wenn ich selber nicht die Autos gebaut habe.
Also wir haben jetzt schon gehört, Sport war immer schon wichtig für dich, von klein auf schon. Ist das bis heute noch so?
Wichtig. Klar ist es wichtig, wobei sich die Prioritäten verschoben haben. Und damals war es wichtig, dass ich für mich, ja, immer wichtig, dass du es für dich machst, nicht für die anderen, beweist, dass du in irgendwas der Beste bist. Und Sport ist ehrlich. Wenn du am schnellsten läufst, am weitesten hupst, am höchsten hupst, dann bist du einfach der Beste in dem Bewerb. Und wenn der 1er vor deinem Namen steht, dann hast du alles richtig gemacht. Und wenn der 2er vor deinem Namen steht, dann musst du dir überlegen, was du falsch gemacht hast. Und das ist halt sehr ehrlich, gell? Also das kannst du nicht schönreden. Deshalb hat mir Sport immer getaugt, weil es einfach, was der Bild kannst du schönreden, eine Musik kannst du auch schönreden, aber bei einem Bewerb, entweder bist du Erster oder bist du Erster Verlierer. Und dazwischen gibt es nicht. Und das war halt jahrelang natürlich sehr wichtig für mich. Das war immer sehr ehrgeizig. Und jetzt mit dem Alter hat sich das natürlich verschoben, dass du sagst, jetzt machst du Sport aus anderen Gründen, dass du länger lebst, ja, oder dass du länger qualitativ hochwertig leben kannst. Ja. Aber natürlich ist, wenn du von Grund auf so programmiert bist, dass du ehrgeizig bist, dann ist es natürlich schon so, dass auch jetzt, wenn ich irgendwas mache, dieser sportliche Gedanke, dass du das gut machst und wie soll ich sagen, besser als die anderen machst, noch immer vorhanden.
Wenn wir zurückgehen an den Start deiner Rallye-Karriere, da war ja dann recht bald deine damalige Partnerin, Lebenspartnerin, deine Co-Pilotin. Heute heißt sie Ilka Minor, ich glaube die erfolgreichste Co-Pilotin in der Rallye-Geschichte und eine der erfolgreichsten Beifahrerinnen und Beifahrer überhaupt in der Rallye-Geschichte. Wie ist das, wenn man so viel miteinander ist und die Freundin nebenan sitzt und die Co-Pilotin ist? Wie muss man sich das vorstellen?
Wie kann man sich das vorstellen? Es ist jetzt auch nicht mehr meine Freundin und auch nicht mehr meine Lebenspartnerin. Also war nicht sehr erfolgsgekrönt, die Beziehung. Und das Problem ist natürlich, wenn jetzt an der Freundin, eine Lebenspartnerin neben dir im Auto sitzt, du privat auch noch zusammen bist, generell die Schwelle, dass du irgendwas nicht ganz so Nettes sagst, ja, im Zuge des Gefechts, führt natürlich dazu, dass du wahrscheinlich auseinanderlebst. Ja.
Also man nimmt aus der Beziehung Dinge ins Auto mit und aus dem Auto Dinge mit in die Beziehung?
Ja, das ist jetzt auch schon länger her. Gell? Aber natürlich war einfach die Konstellation so, dass ich natürlich sie zum Sport gebracht habe, sie natürlich dann in das so gemacht habe, wie sie wollte, was da perfekt war. Aber natürlich dieser gegenseitige Respekt dann einfach aufgrund der Beziehung auch nicht immer so da ist und da halt schnell einmal sagst, weißt du was, du Trottel, als wenn du sagst, du hast dort einen gestandenen Menschen drin, der 20 Jahre älter ist als du. Ja.
Der Einstieg in die Rallye-Staatsmeisterschaft war 1993, ist das richtig? Was war denn vorher nötig, um überhaupt in der Lage zu sein, in die Staatsmeisterschaft einzusteigen?
Dass du einen Kredit kriegst, dass du das Auto aufbauen kannst oder kaufen kannst.
Das ist die eine Seite, das Auto, aber du musst das Auto ja entsprechend bewegen können.
Ja, was ist nötig? Du bist ja, wenn du nicht von dir selber überzeugt bist, dass du das kannst, machst du das eh nicht. Also muss einmal dein Kopf schon dahingehend programmiert sein, dass du sagst, ich kann's. Und das Können entsteht halt irgendwann mal wiederum im Vergleich mit anderen, die auch glauben, dass sie es können. Und wenn du dann halt im Winter in die Karawanken am Scheidersattel merkst, dass die anderen das halt nicht ganz so gut kennen wie du, und nachher glaubst du halt noch mehr dran, ja, und irgendwann mal sagst du so, und jetzt mache ich das.
Das heißt, du bist natürlich früher, bevor du eingestiegen bist in die Rallye, eben schon auch zügig Auto gefahren?
Naja, also wenn du nicht in irgendeiner Form ein Auto zügig bewegst, dass du deine Reflexe, Instinkte, Handlungsprogramme programmierst und schulst und trainierst, hat ja das keinen Sinn. Ja? Und wenn du heute sagst, du willst Autofahrer werden, dann musst du viel Auto fahren. Ja? Ein Tennisspieler muss viel Tennis spielen und ein Klavierspieler muss viel Klavier spielen. Und wenn du Rallyefahrer werden willst, solltest du dich viel auf Straßen bewegen, die Rallye ähnlich sein. Und das habe ich natürlich gemacht. Also es ist kein Schneetag, keine Schneenacht ausgelassen worden, wo ich noch nicht sage, ich bin da nächtelang, stundenlang durch die Karawanken gefahren und immer geschwind, immer schnell. Und ob man das heute noch machen kann, sei mal dahingestellt. Ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wäre das heute noch möglich?
Das ist der, wo ein Wille da im Weg. Gell. Es ist wahrscheinlich viel möglich, wenn man das auch will und vielleicht ein bisschen plant und strukturiert. Aber natürlich, ob das irgendwie vertretbar ist, ja, ist eine Frage. Aber natürlich, wenn du niemand anderen gefährdest, ja, würde ich es heute noch genauso machen.
Mit welchen Fahrzeugen warst du da unterwegs?
Boah, das sind Autos gewesen, die da am Hummer gestanden sind. Das war ein 320er von der Mutter mit Heckantrieb. Ja. Das war ein Subaru Justy 3-Zylinder mit 45 PS, mit zuschaltbarem Antrieb auf den Ganghebel. Du hast auch gelernt mit Schwung fahren bei der Leistung. Ja. Das war Alpha GTV von Vater. Also alles, was umgestanden ist, ist bewegt worden.
Das heißt, die Eltern waren dem Ganzen auch etwas offener gegenüber. Das heißt, die haben jetzt kein großes Problem gehabt damit.
Sie waren einmal grundsätzlich, haben sie mich nicht daran gehindert, obwohl sie nicht immer alles gewusst haben. Also, es waren schon so Sachen, dass ich vom Vater den GTV verbogen habe und ich das nachher selber mit 3 cm Kit ausgekittet habe. Das hat man dann natürlich gesehen. Ja. Und, aber es hat nachher nie ein großes Drama gegeben. Ja. Natürlich in dem Moment, wo er es gesehen hat, dass der GTV der Abdruck vom Baum in der Seitenwand hinten war, es hat ihm nicht getaugt, aber es war nachher nie ein großes Drama.
Das dürfte aber sehr hilfreich gewesen sein, weil diese Voraussetzungen haben ja andere vielleicht nicht gehabt.
Ja, es war insofern hilfreich, dass du aus Fehlern lernst und wenn du natürlich einiges kaputt fahren hast können, dann hast du natürlich auch viel gelernt.
Ist da viel kaputt gegangen in dieser Zeit vor der Rallye EM?
Nein, eigentlich nicht. Also es war hin und wieder, dass halt einmal eben die Seitenwand von GTV hat müssen dran glauben. Dann, ja, mehr war eigentlich gar nicht. Also natürlich habe ich müssen ein paar, des Öfteren die Nachbarsbauern oder die Bauern, die dort auf der Straße wohnen, halt bemühen, dass wir aus der Schneewand ziehen, ja. Aber richtig kaputt macht aber nichts.
Was haben die Meistertitel und der Aufenthalt in der Rallye-WM verändert für die und in der Wahrnehmung von deinem Umfeld?
Boah, im Grunde gar nichts. Ich bin noch immer bodenständig geblieben. Und der Meistertitel, klar, du bist, wenn du so fokussiert auf irgendwas bist, klar bist du dann auch im Privatleben fokussiert, ja. Das heißt, du schlagst dann halt Einladungen aus, wo du sagst, du gehst dort nicht hin oder auf die Party nicht oder dorthin. Na, sagen sie halt gleich mal, du bist eingebildet oder arrogant, was ja absoluter Blödsinn ist, sondern du stellst einfach den Erfolg des Sports, stellst du einfach allen anderen vorne an, ja. Und alles andere, was nicht zum Erfolg beiträgt, wird hinten angestellt. Dadurch leiden natürlich ein paar Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen. Aber das ist in dem Moment egal, war mir heute noch egal. Weil wenn du sagst, du willst Erfolg kommen, dann musst du halt nicht nur A sagen, sondern auch B sagen und auf andere Sachen verzichten.
Wie hast du dein Umfeld empfunden? Hat sich das verändert?
Naja, das Umfeld hat sich insofern verändert, dass du immer mehr mit Leuten zu tun gehabt, die das Hobby oder den Beruf auch ausgeübt haben. Und du bist natürlich dann immer mit deinesgleichen mehr in Kontakt, weil natürlich über das gern oder hin und wieder auch redest. Ja. Wobei ich am liebsten irgendwas allein dann gern gemacht habe, wenn ich nicht Rally gefahren bin. Das heißt, ich bin viel auf die Berge gegangen, bin Radl fahren gegangen, also ich habe damals sehr viel Konditraining gemacht und mir war am liebsten, wenn ich allein was gemacht habe. Weil wenn du sagst, du haust eh den ganzen Fokus in den Sport und wenn du in der Freizeit auch noch über das reden willst, das hat mich dann nicht wirklich interessiert.
Wie hat sich die Wahrnehmung der Medien verändert mit den größer werdenden Erfolgen?
Du hast da Medienarbeit betrieben, ja. Daraus sind natürlich einige Freundschaften entstanden, weil die einfach viele motorsportbegeisterte Journalisten auch begleitet haben. Die haben nachher einfach zu deinem Umfeld, zu deinem Environment dazugehört, ja. Aber das war auch Mittel zum Zweck. Also damit du Sponsoren hast, brauchst du eine Medienpräsenz und damit hast du Medienarbeit betrieben. Wichtig war halt, dass du sagst, du machst das authentisch, mit Handschlagqualität. Ich habe einen guten Pressemann gehabt mit dem Gerhard Hofstetter, der selbst bei der kleinen Zeitung Sportjournalist war. Und somit hat das auch gut funktioniert. Aber die Wahrnehmung war vielleicht die, dass du sagst, okay, wenn du die Medienleute mit guten Geschichten versorgst, sie ja zum Sport bringst, also einladest, damit sie das selber wirklich erleben, auch die Emotion Rallye-Sport, dann schreibt es sich auch leicht darüber.
Jetzt haben aber andere Rallyefahrer in der Zeit auch Medienarbeit betrieben. War es dann nicht immer schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen?
Nicht wirklich, weil wenn du der Schnellste bist du der Schnellste. Und wenn du dann noch geile Geschichten dazu lieferst, dann hast du einfach mehr Medienpräsenz.
Wie kommt man in die Rallye-WM und wie kommt man da wieder raus?
Ja, raus geht ganz einfach. Wenn du kein Geld mehr hast, dann bist du raus. Also das hat man bei mir gesehen, also wie Bauerhorst finanzielle Probleme gekriegt hat oder die Hypo die ersten Probleme gehabt hat. Also wenn das Budget einfach nicht mehr da ist, dann kannst du einfach nicht fahren. Das hat man auch beim Stoll gesehen, wie die OMV gesagt hat, sie machen keinen Motorsport mehr, dann bist du einfach raus. Ja. Also das geht relativ einfach. Rein ist ein bisschen schwieriger, weil du musst einfach jahrelang ein Netzwerk aufbauen, dass du dann irgendwann mal das Budget hast oder die Budgetmöglichkeiten hast, dass du also Budget für eine WM-Saison oder für einen Teil der WM-Saison stemmen kannst. Und da reden wir halt doch damals von ein paar viele Millionen Schilling oder dann zwei bis drei Millionen Euro. Also dieses Netzwerk, bis das aufgebaut ist, dauert lang und das bedingt halt auch gute Pressearbeit, dass du selber gut vermarktest, dass du eine Handschlagqualität hast, dass du Erfolg passt. Ja, also es sind viele, viele Faktoren, die du über Jahre eigentlich aufbaust, dass du das nachher schaffst. Und natürlich auch den Willen hast, dass du sagst, du willst das unbedingt, dass du dich mit den Besten der Welt auch misst. Ja? Viele sind ja froh, wenn sie in Österreich fahren und in Österreich bleiben und sich dann halt in irgendeiner Disco abfeiern lassen, weil sie da bei irgendeiner Rallye sein. Ja?
Jetzt muss man sich vorstellen, du bist in Österreich zweimal Rallye-Meister gewesen. Da gibt ja auch, es gibt ja Landesmeister aus Italien, aus Frankreich zum Beispiel, aus Belgien, aus Deutschland, die wollen ja auch in die Rallye-WM. Das ist ja auch nicht jedem von denen gelungen.
Schau, am Ende des Tages hängt es immer von an ab, wie sehr er etwas wirklich will. Ja? Und wenn du heute sagst, wenn du es für dich selber machst, ja, du musst einfach sagen, was willst du durch den Sport, durch das Tun herausfinden. Ja? Und ich wollte für mich immer der Beste der Welt sein. Ich wollte herausfinden, ob ich das wirklich bin. Natürlich wollen das viele andere auch. Aber wenige von den vielen anderen, ja, wollen das wirklich. Und jetzt dann hast du halt, wie soll ich sagen, von 1000 Leuten, die sagen, nein, sie wollen, ja, wollen es wahrscheinlich nur 100 wirklich. Und dann schaffen es halt auch nur ein Bruchteil davon, dass sie das halt mit Biegen und Brechen und mit letzter Konsequenz auch verfolgen, dass sie sich zumindest einmal in die Gelegenheit bringen, sich mit den Besten der Welt zu messen. Und ich sage immer, wie hoch ist dieser Hunger, das wirklich zu wollen? Und wenn ich das wirklich will, dann werde ich auch Möglichkeiten schaffen, das zu tun.
Jetzt gibt es in der österreichischen Rallye-Szene ja sicher einige, die das auch gern machen würden. Und es ist aber auch sehr wenig gelungen. Österreich ist vielleicht, ich weiß nicht, ist Österreich ein repräsentatives Land für so einen Aufstieg in der Rallye-WM zum Beispiel?
Ich glaube, Österreich ist genau so repräsentativ oder so wenig repräsentativ wie Belgien oder Holland oder andere Länder, wo es keine Automobilindustrie gibt. Aber selbst in Deutschland, wo wir Automobilindustrie haben, hat seit Walter Röhrl danach noch mit dem Armin Schwarz auch nicht wirklich jemanden gegeben, der da jetzt ein sehr erfolgreicher WM-Titelaspirant geworden wäre. Also ich glaube, dass man, wenn man das nötige Können, Talent mitbringt, eben und die anderen Zutaten, die man braucht, Pressearbeit, Sponsorarbeit und eben in letzter Konsequenz eben diesen absoluten Willen, dann kann man das durchaus schaffen. Ja? Aber das ist halt oft der Fall, dass ich halt lieber, wie soll ich sagen, im Dorf der König bin, ja? als irgendwo weiter hinaus halt nur 8er oder 9er bin. Ja?
Weil der Aufwand ist ja auch beträchtlich, wenn man in Österreich eine Rallye-Staatsmeisterschaft fährt.
Mal, der Aufwand ist im Grunde fast der gleiche. Also ich muss ein super oder ein sehr gut vorbereitetes Fahrzeug haben. Ich brauche meinen Beifahrer, ich muss besichtigen gehen, ich muss testen gehen. Ja. Also da ist alles gleich. Der Unterschied ist vielleicht die Logistik, dass ich die Sachen anstatt von Kärnten aus, von Kärnten ins Waldviertel bringe, sondern von Kärnten halt zu San Remo Rallye bringe. Das sind halt 500 Kilometer mehr und vielleicht muss ich mich halt sprachlich ein bisschen anders äußern können als im Waldviertel. Aber so groß sind diese Unterschiede dann auch wieder nicht.
Wir haben vorher schon über Bauerhaus gesprochen, über Alfred Inzinger. Wie hast du denn eure Zusammenarbeit erlebt?
Boah, das muss man ganz nüchtern sehen. Der Alfred Inzinger war ein super Typ, der mit sehr viel Emotion auch dabei war und Motorsport geliebt hat. Ja. Er war nicht unerfolgreich, auch mit Ducati. Ja. Also er war durch Weltmeister mit seinem Team. Und auch wir hätten einen guten Weg gehabt, ja. Nur ist halt dann irgendwann mal das Geld gar geworden und wenn das Geld gar wird, dann wird es halt auch schwierig. Dann kommt eine gewisse Ungeduld rein und man kann halt heute, wenn man sagt, man geht in die Rallye-WM, man kann es nicht übers Knie brechen, gell. Also ich brauche auch Streckenkenntnis, ich brauche Streckenerfahrung. Du musst da reinwachsen in die WM, ja. Du musst dieser Konkurrenz, die die Besten der Welt sind, anpassen, ja. Und man hat ja gesehen bei mir im ersten von zweiten Jahr, diese Steigerung, die da war, ja. Also im zweiten Jahr sind wir regelmäßig Top-10-Zeiten gefahren am Asphalt. Am Schotter, meine erste Schotter-Rallye war die Finnland-Rallye, ja. Also eine der schwersten Rallyes überhaupt. Und zur Australien-Rallye haben wir den Rückstand da schon halbieren können, ja. Also diese Steigerungen sind da und wahrscheinlich hätten wir da auch noch ein, zwei Jahre gebraucht und dann, glaube ich, hätten wir relativ gut in der WM mitfahren können.
Das heißt, das mittelfristige Ziel wäre gewesen, auch Podiumsplätze oder Siege zu erreichen in der WM?
Ja, das Ziel ist da, gell, ob man das dann wirklich erreicht. Weiß ich nicht, ob es für Siege gereicht hätte, ja. Aber für Podiumsplätze hätte es aus meiner Sicht definitiv gereicht, ja. Wenn man den Rückstand da jetzt auf die Besten der Welt am Asphalt zum Beispiel angeschaut hat und das vom da 4-5 Zehntel gefällt.
Pro Kilometer?
Pro Kilometer auf vielen Sonderprüfungen bereits. Da musst du sagen, okay, wenn diese Konstanz dann auch noch da ist und die Konstanz natürlich auch über Erfahrung, über einen gewissen methodischen Aufbau auch kommt, ja, klar, dann wären Podiumsplätze möglich gewesen. Hat ja auch ein Stohl geschafft, ja, der Podiumsplätze eingefahren hat. Und da hat man es aber auch gesehen, dass der ja Jahre gebraucht hat, bis er einmal in der Gruppe N in der WM das gewinnen hat können. Ja. Und dann mit 5, 6, 7 Jahren Erfahrung in der Rallye-Weltmeisterschaft war er dann auch in der WRC erfolgreich. Und bei uns war es dann so, dass eigentlich im zweiten Jahr schon Erfolge irgendwie hätten fließen müssen, weil das Geld eben gar geworden ist. Ja, und mit der Brechstange geht es dann halt auch nicht.
Das heißt, Bauerhaus war ein Sponsor und die Hypo hat auch
es sind da mehrere Sachen zusammengekommen. Also der Hauptsponsor war Bauerhaus und Infineon. Infineon war noch auch das Problem, dass der Vorstand Probleme gekriegt hat, weil sie Sponsoring und private Interessen sehr stark vermischt haben. Es ist einer der Vorstände, die hatte da müssen auch eine Zeit lang einsitzen gehen. Ja. Und dadurch sind da halt natürlich viel Gelder in sehr kurzer Zeit nicht mehr verfügbar gewesen. Und wenn da jetzt von so einem WM-Budget 70% oder 80% mit Anschlag wegfallen, aber du kannst das nicht innerhalb von zwei Monaten wieder aufstellen.
Und da wird ja das Team, ProDrive war das, glaube ich, wird ja dann auch nicht unendlich Geduld haben, wenn da die Finanzmittel nicht mehr fließen.
Wie gesagt, wenn es nicht so ist und nicht gerade ein Löb oder ein Ogier bist, ja, dann fährst du einfach nicht mehr. Und das hat man gesehen, ob es das ich war, eben ob es der Manfred war, wenn die OMV nicht mehr zahlt, du fährst einfach nicht mehr.
Das heißt, der Abschied war dann relativ schnell?
Ja. Du hast gesagt, du kannst das Geld nicht aufbringen und dann ist halt ein anderer gefahren.
Weil wir jetzt schon etwas über Sponsoren geredet haben und über das Finden und Behalten von Sponsoren, wie war das denn bei dir? Wie hast du das gesehen oder erlebt? Welchen Aufwand braucht es, um Sponsoren zu finden und die dann auch länger halten zu können?
Schau, das Talent und das Fahren ist das eine, ja. Aber wenn du kein Geld hast, kannst du nicht fahren. Also hast zwei Möglichkeiten, take care, selecting your parents, ja. Ist gut, aber die Geschichte war gegessen. Also wir müssen das Geld aufstellen über die Sponsoren. Und das ist natürlich schon, das ist eigentlich so wie ein Job, so wie ein Beruf, gell. Du musst das leben und nicht nur, dass du sagst, du stehst in der Früh auf und überlegst da, wie du besser werden kannst. Und der letzte Gedanke am Abend, wie du besser werden kannst, sondern du musst da ständig Gedanken machen, wo stellst du da Geld auf? Ja? Also welche Firmen kommen in Frage? Und du musst dann halt wirklich lästig sein in Wirklichkeit und so oft hingehen, bis er sagt, wie viel brauchst du, damit du nicht mehr kommst. Und da musst du natürlich die Sponsoren betreuen. Du musst PR-Events machen für die Sponsoren. Du musst Kunden von den Sponsoren einladen, dass sie im Rallye-Auto mitfahren und so weiter. Und natürlich das in Kombination mit einer Pressearbeit, muss ihnen einfach sagen, dass das investierte Geld in irgendeiner Form ihnen hilft.
Das heißt, die Sponsorenbetreuung kostet ja auch Geld.
Ja, du musst halt einen Teil, was du an Sponsorgeld kriegst, geht natürlich wieder in die Sponsorbetreuung zurück. Oder du machst den Sponsoren halt von vornherein klar, dass zum eigentlichen Sponsoring noch einmal das Budget dazu brauchst, damit sie rundherum auch was machen.
Wie kündigt sich an, wenn ein Sponsor überlegt auszusteigen oder nicht mehr mitmachen mag? Hast du sowas schon erlebt?
Nein, weißt du, da spürst du ja zwischenmenschlich, wenn ihm das nicht taugt oder was, aber das war eigentlich ganz selten der Fall. Ja. Also die Sponsoren, die ich gehabt habe, die habe ich eigentlich immer sehr, sehr lange gehabt. Und dann war es eher so, dass wie wir in die WM gegangen sind, dass es einfach budgetär für viele dann vielleicht nicht mehr möglich war. Aber wir haben dann trotzdem irgendwelche Geschichten immer zusammen gemacht, dass wir halt hergegangen sind und gesagt haben, okay, es geht sich einfach nicht aus, dass wir am Auto seid, aber machen wir eine Kundenbindungsgeschichten, machen wir irgendwas Lässiges. Ja. Also ich habe eigentlich mit meinen Sponsoren immer langjährige Kontakte gepflegt und agieren gehabt.
Motorsport bringt ein gewisses Risiko mit sich. Das bringt ja gesundheitliche Probleme oder Verletzungen auch. War das im Auto schon ein Thema oder kam das erst mit dem Motorrad?
Also wenn du mit 200 durch den Wald fährst, ist ja die Konsequenz eines Fehlers immer bewusst, dass da irgendwas passieren kann, ja, und dass da die Gesundheit leidet. Aber das passiert da beim Radlfahren auch. Wenn du von Glocken runterfährst mit einem 100 und du fliegst, tust du auch weh mit dem Radl. Ja. Also, oder mit dem BMX-Radl, sagst du, fährst ohne Bremsen jetzt an den Waldweg runter. Ja. Da habe ich mir auch wehgetan und bin im Krankenhaus gelandet. Also das war für mich nie wirklich mental ein Thema. Das habe ich ausblenden können. Das heißt aber nicht, dass ich deshalb unbedacht gefahren bin. Ja. Sondern an das habe ich einfach nicht gedacht. Und das war nie ein Grund, dass ich sage, ich mache irgendwas nicht, weil ich jetzt dann irgendwie Angst hätte. Gell. Also ich habe immer gedacht, die Gefahr, dass der Gesoffene auf der Straße trifft, ist höher, als dass ich mich schwer verletzt beim Rallyfahren.
Ist dir selbst etwas passiert beim Rallyfahren?
Es ist immer relativ, was heißt passiert. Gell? Natürlich habe ich bei meinen schwereren Unfällen die eine oder andere Prellung erlitten. Und da waren halt vielleicht auch nur ein paar Zentimeter auf meiner Seite, also dass es nicht ganz schlimm ausgegangen ist. Wenn du natürlich sagst, der Baum trifft dich am Kopf, ja, und nicht am Knie. Wenn er da reinwächst, dann sind es Zentimeter, die entscheiden, ob viel passiert oder wenig passiert.
Wie war es dann beim Motorradfahren später?
Da geht es mit dem Wehtouren halt schneller. Gell? Also da fliegst und da tust du weh. Ist beim Auto nicht so. Da fährst du oft in einen Baum und tust nichts. Außer da sagst du, scheiße, ich bin ausgefahren.
Das war jetzt der erste von zwei Teilen des Podcasts mit Achim Mörtl, der bisher keiner neuen Herausforderung aus dem Weg gegangen ist. Im zweiten Teil wird er uns vom Risiko und von den Verletzungen erzählen, wie man aufs Motorrad und in die Wüste kommt und wie man als Motorsportler Radrennen gewinnt. Den Podcast mit Achim Mörtl gibt's wie alle anderen Podcasts von Nix Geschenkt auf den gängigen Podcast-Kanälen wie Google, Amazon, Spotify, Audible, iTunes und natürlich auch auf YouTube. Neuigkeiten zum Podcast erfahrt ihr regelmäßig auf Instagram und Facebook, einfach unter Nix Geschenkt. Am einfachsten ist es für euch, wenn ihr Nix Geschenkt auf Instagram, Facebook und YouTube abonniert oder folgt. In der Zwischenzeit seid lieb zueinander, habt Spaß mit euren Fahrzeugen und passt auf euch auf. Euer Herbert Huber.
Nix Geschenkt, der Podcast. Alles Weitere auf Facebook unter Nix Geschenkt.